Manchmal erinnert man sich zurück in Situationen. Ich musste jetzt vergangene Woche so zurückdenken. Ich glaube, vor 15 Jahren etwa hat Hartmut Mücher über ein Thema gesprochen. Und das hat mich nochmal so, ja, nochmal so angesprochen. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Und ich würde gerne mit euch etwas aus dem zweiten Buch Mose lesen. Und ich habe nochmal gestaunt, wie wunderbar das Wort Gottes ist, auch die Zusammenhänge und ja, wie er zu uns redet. Ich hoffe, das sind Worte auch der Ermutigung. Ich musste in dem Lied auch dran denken, mit dem Licht und der Dunkelheit. Aber da kommen wir nachher noch zu. Und zwar lesen wir mal etwas aus 2. Mose, aus Kapitel 7. Und zwar lesen wir jetzt mal die ersten drei Plagen über Ägypten. Ab Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser hinaustreten und tritt ihm entgegen an dem Ufer des Stromes und nimm den Stab, der in eine Schlange verwandelt worden, in deine Hand und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt: Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen in der Wüste. Aber siehe, du hast bisher nicht gehört. So spricht der Herr: Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Sieh, ich will mit dem Stabe, der in meiner Hand ist, auf das Wasser schlagen, und der in dem Strome ist, und es wird in Blut verwandelt werden. Und die Fische, die im Strome sind, werden sterben, und der Strom wird stinken, und die Ägypter wird's ekeln, Wasser aus dem Strome zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose: Sprich zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser Ägyptens, über seine Flüsse, über seine Kanäle und über seine Teiche und über alle seine Wasseransammlungen, und dass sie zu Blut werden. Und es wird Blut sein im ganzen Lande Ägypten, sowohl im hölzernen als auch in steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron taten also, wie der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug das Wasser, das im Strome war, vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Knechte. Da wurde alles Wasser, das im Strome war, in Blut verwandelt. Und die Fische, die im Strom waren, starben. Und der Strom wurde stinkend. Und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Strom nicht trinken. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Und die Schriftgelehrten Ägyptens taten ebenso mit ihren Zauberkünsten. Und das Herz des Pharao verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Und der Pharao wandte sich und ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. Und alle Ägypter gruben rings um den Strom nach Wasser zum Trinken, denn von dem Wasser des Stromes konnten sie nicht trinken. Und es wurden 7 Tage erfüllt, nachdem der Herr den Strom geschlagen hatte. Und der Herr sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein und sprich zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Und wenn du dich weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Strom wird von Fröschen wimmeln, und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafgemach und dein Bett und in die Häuser deiner Knechte und unter dein Volk und in deine Öfen und deine Backtröge. Und die Frösche werden heraufkommen über dich und über dein Volk, über alle deine Knechte. Und der Herr sprach zu Mose: Sprich zu Aaron, strecke deine Hand mit deinem Stab aus über die Flüsse, über die Kanäle und über die Teiche, und lass die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Da streckte Aaron seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägypten. Und die Schriftgelehrten taten ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Und der Pharao rief Mose und Aaron und sprach: Flehe zu dem Herrn, dass er die Frösche von mir und von meinem Volk wegnehme. So will ich das Volk ziehen lassen, dass sie Gott opfern. Und Mose sprach zum Pharao: Bestimme über mich, auf wann ich für dich und für deine Knecht und für dein Volk flehen soll, die Frösche von dir und aus deinen Häusern auszurotten. Nur im Strome sollen sie übrig bleiben. Und er sprach: Auf morgen. Da sprach er: Es sei nach deinem Wort, auf dass du wissest, dass niemand ist wie der Herr unser Gott. Und die Frösche werden von dir weichen und von deinen Häusern und von deinen Knechten und von deinem Volke. Nur im Strome werden sie übrig bleiben. Und Mose und Aaron gingen von dem Pharao hinaus. Und Mose schrie zu dem Herrn wegen der Frösche, die er über den Pharao gebracht hatte. Und der Herr tat nach dem Worte Moses. Und die Frösche starben weg aus den Häusern und den Gehöften und von den Feldern. Und sie sammelten sie haufenweise, und das Land stank. Und als der Pharao sah, dass Erleichterung geworden war, da verstockte er sein Herz, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Und der Herr sprach zu Mose: Sprich zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub der Erde, und er wird zu Stechmücken werden im ganzen Land Ägypten. Und sie taten also. Und Aaron streckte seine Hand mit seinem Stab aus und schlug den Staub der Erde. Und die Stechmücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Aller Staub der Erde wurde zu Stechmücken im ganzen Land Ägypten. Und die Zauberer und die Schriftgelehrten taten ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Stechmücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Und die Stechmücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sprachen die Schriftgelehrten zum Pharao: Das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Soweit lesen wir erstmal daraus. Ganz kurz zu der Geschichte des Volkes. Der Josef, einer der Söhne Jakobs, war von seinen Brüdern verkauft worden nach Ägypten. Und dort war er nach einer langen, schwierigen Geschichte zu dem zweiten Mann im Volk Ägypten aufgestiegen, weil er ein weiser Mann war, weil er in Not helfen konnte, weil der Geist Gottes in ihm war. Und Gott hatte die ganze Familie in dieser Hungersnot von dem Land aus diesem Kanaan herabgeführt nach Ägypten, in das Land Gosen. Und da ist diese Familie Jakobs mit seinen 12 Söhnen, mit den Frauen und Kindern zu einem ganz großen Volk geworden. Und irgendwann stieg ein Pharao auf, der den Josef nicht kannte. Und ihm wurde dieses Volk zu stark und er hat sie zu Knechten gemacht und sie mussten dienen. Und sie haben da etwa 450 Jahre gelebt und Gott wollte sein Volk herausführen. Er wollte sie ganz woanders haben. Sein Volk, das er liebte, das sein Eigentumsvolk war. Und wenn man die Plagen weiterliest, es gibt so viele Ähnlichkeiten, auch wenn wir die Geschichten ansehen, die auch im Neuen Testament wiederkommen, wenn wir auch zum Beispiel das Passa sehen, wo wir heute Morgen daran gedacht haben, ein Lamm wird geschlachtet und das rettet das Volk. Und ja, es ist sehr viel Ähnlichkeit irgendwo. Was mir jetzt nochmal so aufgefallen ist, Gott redet ja zu dem Pharao. In Kapitel 5 kann man das ja sehen, worum es eigentlich geht. In 5 Vers 1 steht: Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Da sprach der Pharao: Wer ist Gott, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Wer ist Gott? Da stehen so kleine Wurzels aus dem geknechteten Volk vor ihm und sagen: Lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Und da sagt er: Wer ist Gott? Und die Frage bleibt ja heute auch offen. Wer ist Gott? Und was ich noch so schön finde, Gott will auch sein Volk, ich möchte mal sagen, uns, Gläubige, herausführen. Wofür? Wir haben das gelesen, zweimal hier, dass sie mir dienen. Ich glaube, manchmal lassen wir das aus den Augen raus. Oder hier in Kapitel 5 sagt er, sie sollen mir ein Fest halten in der Wüste. Dafür sind wir da, als Gläubige. Oder der Pharao sagt selber, dass sie dem Herrn opfern. Das sind unsere Aufgaben. Und Gott redet zu dem Pharao, er redet zu seinen Knechten und er redet zu seinem Volk. Denn das Interessante ist, der ersten drei Plagen, und das kann man in Vers 22 sehen, da kommt nämlich die vierte Plage, da steht, da kommen diese komischen Hundsfliegen, ja, das sind so, weiß nicht, fette Fliegen gewesen, da steht in Vers 22, und ich werde an selbigem Tag das Land Gosen aussondern, in welchem mein Volk weilt, dass da selbst keine Hundsfliegen seien, auf dass du wissest, dass ich Gott in der Mitte des Landes bin. Und ich werde eine Scheidung setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Also was kann man daraus schließen? Dass die ersten drei Zeichen, die ersten drei Plagen, die Leute in Land Gosen genauso betroffen hat. Die Israeliten haben das Wasser zu Blut erlebt, die haben die Frösche erlebt und die haben die Stechmücken erlebt. Und Gott redet durch Zeichen zu Pharao, zu seinen Leuten und zu seinem Volk. Und ich habe jetzt nochmal daran gedacht, auch jetzt, wenn wir solche Zeichen erleben, Plagen, dass es irgendwie doch auch ein Reden zu uns ist, zu mir. Ja? Also ich wehr mich total, so diese Stille zu erleben. Ja? So diese Freiheit eingegrenzt zu kriegen. Die Woche war eine Kundin bei mir, die sagt, wissen Sie was, man spürt den Staat wieder so sehr. Das könnt ihr ja viel mehr nachvollziehen, ja, die ihr in der DDR aufgewachsen seid. Es wird alles so eingegrenzt, ja. Und ich wehre mich da oft gegen, diese Stille zu erleben. Und Gott, glaube ich, möchte uns in diese Stille führen. Was ist denn das Ziel? Ich finde das so schön, das sagt er im 2. Mose auch nochmal, zu uns Menschen, zu uns Christen, sage ich mal. Was sagt Gott in 2. Mose 19, Vers 4? Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Ich glaube, das ist unser Ziel. Auch hier auf der Erde, dass wir als Gläubige zu ihm gebracht werden, dass wir ihm dienen, dass wir ihm opfern, ihm ein Fest feiern. Das kommt immer wieder. Früher habe ich mir gedacht, das ist doch Link, ja, von dem Mose. Der sagt, ich will mal 3 Tage reisen, die Wüste ziehen, dem Volk Gott ein Fest feiern. Der hätte doch sagen können, wir wollen hier raus, wir wollen ins Land Kanaan, das ist mindestens 40 Tage Reisen weg. Und da wollen wir wohnen bleiben, wir kommen nie wieder. Auf Wiedersehen, Pharao. Hat er nie gesagt. Und es war nicht Link, das ist Gottes Wunsch, auch, glaube ich, auch für uns. Wir haben eine Herrlichkeit, zu der wir hinsteuern, das ist auch wieder wunderschön. Wir sollten auch jetzt schon als Christen da uns aufhalten, irgendwie mit diesen guten Dingen des Landes uns beschäftigen. Trotzdem sollen wir ihm dienen. Und deswegen finde ich das so interessant, dass er diese drei Plagen hier auch ja, für Israel und für Ägypten reden lässt. Und das war mir nochmal so in den Gedanken gekommen, was Hartmut seinerzeit gesagt hat. Vieles habe ich vergessen, aber das habe ich noch mir irgendwo gemerkt. Es gibt da schon sehr interessante Dinge. Was mich richtig geärgert hat immer als Kind war, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass da so dumme Zauberer sind, die das auch können, ja? Wie kann das denn sein? Das haben wir gar nicht gelesen vorher in den Versen. Da könnten sogar diese komischen Zauberer Schlangen machen, wie der Mose und der Aaron. Ja, ist so ein Ding. Vielleicht hatten sie sogar eine Schlange in der Hand gehabt. Aber ist ja mal egal. Aber hier an diesen zwei Plagen konnten sie das auch tun. Das ist auch, da kommen wir noch gleich zu. Gott möchte sein Volk ziehen lassen. Und wir haben es vielleicht aus den Augen verloren. Ich sag's mal, so als Priorität, ihm zu dienen. Wir haben so viel Gewuschel. Wir haben geistliche Aktivitäten. Wir treffen uns überall. Es ist auch wunderbar. Ich habe mich jetzt auf Ostern gefreut. 3 Tage Konferenz. 250 Leute mindestens. Es war ganz toll, ja? Und so, dann nochmal auftanken. Ich will euch zu mir ziehen, sagt Gott. Dass du bei mir bleibst, bei mir bist. Das sind schon mal interessante Wege. So, als erstes ist ja, da wird glatt die Lebensader, dieser Nil, zu Blut. Und im Hebräischen steht tatsächlich Blut in dem Wort. Ja, es wird manchmal übersetzt, es wird ja rote Farbe vom Schlamm und so. Aber es ist hier im Hebräischen tatsächlich Blut. Es war ungenießbar. Und irgendwo erinnert das so an die, das war die Lebensader Ägyptens. Das war die wirtschaftliche Lebensader. Da haben die Bauern ihre Felder bewässert, die haben das wird in anderen Stellen auch erwähnt, dass sie ihre Räder getreten haben, damit das Wasser auf die Felder kam, damit es lief. Es war ihre Arbeit, das war ihr Leben, der Nil. Wasser, das war das Wichtigste. Der wird zu Blut. Ich kann mich daran erinnern, Hartmut erwähnte das, dass unsere Arbeit, da sind wir Christen auch nicht von ausgenommen, dass da irgendwo sowas diesen Blutgeschmack hat. Ja? Da gibt es Stress, da gibt es Unehrlichkeit, da gibt es Mobbing, da gibt es alles Mögliche. Es wird so Blut, was Gott uns als Segen gegeben hat. Da sind wir nicht ausgenommen, überhaupt nicht. Und wir sind immer in der Tretmühle und immer mehr haben wollen. Wir sind genauso angestachelt und am liebsten die Zahlen jedes Jahr verbessern und ich weiß nicht was alles. Ja? Es ist so Blut geworden, blutig. Und damit redet Gott auch zu uns. Und die Frage ist, schaffen wir das schon mal, dass wir nicht ganz so mitmachen? Es ist gar nicht so einfach. Das war ein Zeichen, ist denn alles in die, ja, das wurde existenziell und heute auch wenn man bei Corona jetzt diese wirtschaftliche Lahmlegung sieht, für manche ist das ja das, es ist auch schwierig. Ich habe auch sofort gedacht, wie geht's weiter, selbstständig, ja, Sorge, also ich sage das hier nicht als Theoretiker, ja, und manchmal geht das so auf und ab, ja, aber da steckt das Blut irgendwo mit drin, ja, es geht nicht immer so weit. Gott redet. Und dann kommen die Zauberer. Können wir auch. Komm, wir lassen auch noch ein paar Zauberkünste her. Vers 22. Und die Schriftgelehrten Ägyptens taten ebenso mit ihren Zauberkünsten und das Herz des Pharao verhärtete sich. Ihr Lieben, hilft das was? Was ich hier nochmal so gesehen habe, ist, die Menschen können nicht helfen, die können es schlimmer machen, aber nicht helfen. Auch mit unseren tollen Nachrichten heutzutage, man kann es alles schlimmer machen. Wir haben uns als Familie ich weiß nicht, wann das war, die Rede von der Frau Merkel angehört oder angesehen. Konnte man ja im Rechner haben wir das gemacht. Danach kamen noch ein paar andere Nachrichten. Ich habe gedacht, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht jeden Tag mir so ein Zeug angucken und anhören. Man kann es schlimmer machen, die Zauberer machen es schlimmer, aber sie können nichts lindern. Spannend ist, im Neuen Testament werden die Zauberer mit Namen benannt, die das wahrscheinlich waren. Und ich würde mit euch gerne diesen Abschnitt nochmal lesen, um so einen Gesamtblick zu kriegen. Und zwar steht das in 2. Timotheus, einem der Endzeitbriefe. Ist interessant, man kann auch in so Situationen kann man ja auch mal so Endzeitbriefe lesen. 2. Timotheusbrief, 2. Thessalonicherbrief, Jakobusbrief, Judasbrief, 3. Johannes oder so. Es sind so Briefe, wo Gott in so eine spezielle Zeit hineinspricht. Einfach spannend. Wir lesen mal aus 2. Timotheus was. Und im Zusammenhang möchte ich von Vers 1 anfangen. Kapitel 3, genau, danke. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen, von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Jetzt kommen die Namen. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Und dann geht's in das Du aber weiter. Jannes und Jambres waren das. Und zwei Sachen sind mir darin aufgefallen. Ich möchte das gar nicht, dieses Zeitbild so, so aufmalen oder aus, ja hier, dass wir da durchgehen. Aber eine Sache ist mir aufgegangen. Es sind Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das hat mich selber getroffen. Auch in so schwierigen Zeiten, haben wir eine Form oder haben wir Leben? Kommen wir aus Form hier zusammen? Bete ich aus Form? Vertraue ich aus Form dem Herrn? Sage ich das aus Form? Oder habe ich, Gottseligkeit heißt ja, ich bin ruhig in Gott. Ja, das ist eine runde Sache. Man ist so zufrieden in ihm. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Haben wir Kraft? Habe ich Kraft? Das hat mich nochmal so getroffen, als ich diesen Abschnitt durchgelesen habe. Darum geht es eigentlich, ja, dass wir Kraft haben. Und eine kleine Episode noch in dieser Woche, ich habe sie schon ein paar Geschwistern hier erzählt, wir hatten eine alte Dame, 83 Jahre, an sich eine sehr, so eine richtig nette Kundin, so richtig herzlich nette Frau, so voller Saft, die ist so drüch weg, so trocken, ja, und dann kommt sie so rein, morgens um 8:30 direkt, du, sie hätte jetzt gerne noch eine Sonnenbrille, ja, die sieht die Sonne noch leuchten, toll, ja, und sagt, aber wissen Sie was, ich habe keine Angst vor Corona und dem Ganzen hier. Wir haben schon so viel erlebt in unserem Leben. Sie hätte schon viele schwere Zeiten erlebt. Mit 83 kann man das auch sagen. 36 geboren, also den Zweiten Weltkrieg hat sie erlebt, so auch als Kind. Dann sagt sie, aber wissen Sie, was ich Ihnen sagen möchte? Ich finde das gut, dass die junge Generation mal einen von Bug kriegt. Wir haben ja hier diese Liste gelesen, ja? Ich habe gedacht, du darfst das sagen, gute Frau. Ich sage auch keinen Namen, ja? Und da ist was dran. Und Gott redet, ja? Auch in unsere Spaßgesellschaft hinein und auch zu uns. Ja, aber mich hat das nochmal getroffen mit der Form. Haben wir eine Form oder haben wir Leben? Ist da Kraft? Darum geht's. Und dann haben wir von dem Jannes und dem Jambres gelesen. Wie haben die denn dem Mose widerstanden? Die haben das auch gemacht. Ich kann auch Wasser zu Blut machen. Ist doch gar nichts bei. Gott wollte durch Mose reden, dass dieses Blut, das vorher Wasser war, dass das Herz, das Gewissen des Pharao erreicht und auch seines Volkes und auch der eigenen Leute. Und dann sagen da so ein paar Helden, Jannes und Jambres, ist doch nichts bei, können wir doch auch. Machen wir noch ein bisschen mehr Blut. Das ist doch kein Reden Gottes. Was soll denn das? Gewissen beruhigt. Das ist das Gefährliche. Ja? So haben die Moses widerstanden. Und dann machen die das bei den Fröschen absolut genauso. Wir haben ja heute so auch so einen Hype, manches wird so erklärt, geht um die Welt. Wir hatten heute Morgen aus dem Leben ist mehr gelesen. Wir waren ein paar Tage zurück. Ich gucke da gerade in dieses Lesezeichen rein. Da stand da, was zum gefährlichsten Ort auf der Erde. Wisst ihr, wer der gefährlichste Ort der Erde ist? Der Mutterleib. Weil jedes Jahr 50 Millionen Kinder umgebracht werden. Da ist ja Corona, sind da ja keine Zahlen. Hat mich nochmal richtig getroffen. Da gibt es jetzt nicht so viele Meldungen für. Das geht jetzt auch nicht so rum. Krass, ja? Sind auch noch einige Dunkelziffern bei. So, und dann sagen die, können wir auch. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir das Reden Gottes verstehen, dass auch Mitmenschen das sehen, dass wir es verstehen und dass wir von dem Reden etwas weitergeben können. So, das war Wasser zu Blut. Dann kommen die Frösche. Frösche finde ich eigentlich nett, wenn man mal so einen Frosch sieht, ja. Wir haben früher als Kinder auch so Froschleich gesammelt und dann haben wir den Aquarium getan und dann haben wir die Großeltern, dann kamen da Kaulquappen raus, irgendwann waren da Frösche und dann machen wir Jahre später, wir hatten so ein Kellerfenster, da stand ein Aquarium drauf, wo die Frösche drin waren. Das Fenster irgendwie auch und sauber, weil das war so ein Gitterding davor. Da saß so ein fetter Kerl, der hat sich irgendwie da rausgerettet. Ganz blass geworden. Oh, war ein Frosch, der war einfach mal aus der Zucht Jahre vorher. Hat da von den Spinnen gelebt. Total interessant, ja. Aber wenn die so gehäuft auftreten, naja. Aber in die Plage sind wir auch irgendwie einbezogen. Hartmut sagte das, ich fand das so interessant. Es hat was mit der Unreinheit zu tun, ja. Es hat irgendwas zu tun mit der Nacktheit. Wir sagen ja auch mit Nacktfrosch schon mal so, ja. Es gibt eine interessante Stelle, die lesen wir mal, wo was mit den Fröschen auch ein bisschen erklärt wird. Und da schließt sich so der Kreis, ja. Gott will sein Volk rausziehen. Und wenn wir die Offenbarung sehen, da gibt es auch so 7 Schalengerichte. Und da gibt es eins, ich glaube das 5. ist das, Vers 13. Das sechste, nö, das ist das sechste sogar. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt. Und da kommt auch wieder so ein bisschen eine Erklärung rein, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande nicht sehe.
Kapitel 16.
16, 13. Offenbarung 16, Vers 13. Habe ich das nicht gesagt?
Nee.
Entschuldigung. 16, Vers 13, 14, 15. Gott wird einmal nochmal reden, später. Aber ich glaube, wir erleben das auch, diese Unmoral. An sich ein, was Gott als schönstes oder als ganz besonderes Geschenk für Eheleute gegeben hat, das ist überall zu finden. Es ist billig verramscht. Und ich muss jetzt mal denken an die Handys, ja? Entschuldigung. Die haben wir auch in unseren Schlafzimmern, im Bett. Vielleicht in der Küche, überall. Überall ist das. In jedem Zimmer zu finden. Man kann es nur so anmachen und schon siehst du das ganze Zeug. Das ist irgendwie wie ein Gericht Gottes. Wie verhalten wir uns da? Kennen wir geistliche Hygiene? Schalten wir das Ding ab? Sagen wir abends, es kommt nicht ins Schlafzimmer. Meine Frau sagt immer, man sollte ab 8 Uhr kein elektronisches Medium mehr anmachen. Damit wir was anderes im Kopf kriegen. Ja, irgendwie, das ist doch wie so eine Plage. Die war in den Häusern der Israeliten und in den Häusern der Ägypter. Waren überall dabei. Und dann machen die Zauberkünstler genau dasselbe. Lassen noch ein paar Frösche dazukommen, herauskommen, heraufkommen. Die haben sie nicht geschaffen, die kamen irgendwie aus den Teichen und Sümpfen und so weiter. Fand ich sehr interessant, dass Gott so auch redet. Und das Dritte ist jetzt, was wir, finde ich auch sehr interessant, was der Pharao sagte, was können wir Gläubigen machen? Und das sagt der hier sogar in Vers 8. Flehe zu dem Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegnehme. Also wir können schon flehen. Das können wir schon. Und das sollten wir auch tun. Und wir können durch Flehen, durch Gebet und Flehen den Arm Gottes bewegen. Wir können wirklich flehen. Das tun wir vielleicht auch viel zu wenig. Das waren die Frösche. Alles nachmachen. Aber jetzt kommt was, das hat mich so erleichtert. Sie konnten es nicht in der dritten Plage. Aus totem Materie Leben machen. Das kann wirklich nur Gott. Das finde ich so schön. Finde ich so richtig schön. Und es sind Stechmücken gekommen. Und das heißt irgendwo wohl im Grundtext wie Moskitos. Man konnte die gar nicht richtig sehen. So kleine Dinger. Viren kann man auch nicht sehen. Die können wir überhaupt nicht sehen. Kleine Dinge. Und die bringen das ganze Land, die ganze Welt in Unruhe. Es sind manchmal kleine Dinge, die uns stechen. Es gibt Gerüchte. Wir haben letzte Woche in Lukas 21 davon gehört. Ja, von diesen Schrecknissen. Das sind so Stechmücken, diese Nachrichten und all so ein Zeug, die uns alle fast umbringen wollen. Sie sind im ganzen Land, die sind auch im Land Gosen, die sind auch in den Häusern der Israeliten, jawohl, die sind auch da. Und wenn wirklich dieser Corona weiter sich ausbreitet, es gibt auch sicher Gläubige, die davon betroffen werden, natürlich, wirklich. Und wir wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Am Freitag rief mich der Wilfried an, Wilfried Butler, ein paar kennen den ja. Der sagt, Burkhard, weißt du eigentlich, dass meine Eltern noch unter, wie heißt das hier, die kannten noch, ich habe das vergessen, Schatz, was hat er gesagt, alles Cholera und so ein Zeug zu tun hatten, ja, und es irgendwie solche Geschichten gab, und zur Zeit Luthers, da haben nicht 6% überlebt bei der Pest, sondern da haben nur 6% überlebt, da sind nicht nur 6% gestorben, ja, er sagte das einfach mal so, ich fand das mal sehr interessant, und dann schreibt der Paul Gerhard, befiehl du deine Wege. Genau in der Zeit. Es ist schon erstaunlich, wie Gott seine Menschen führt. Aber hier sind die Stechmücken im ganzen Land Ägypten. Und die konnten nichts mit ihren Zauberkünsten hervorbringen. Sie sagten, das ist Gottes Finger. Es gibt auch, was Klaus ja auch erzählt hat, von Andy Fett, dass Menschen an Gott denken. Vielleicht fragen sie uns auch. Und das wäre schön, wenn wir Antworten darauf hätten. Ich habe die Woche in den Psalmen gelesen und ich möchte euch gerne mal davon noch etwas mitgeben. Einmal zu dem Finger Gottes, weil da die ganzen Körperteile Gottes und der Götzen gegenübergestellt werden. Das ist Psalm 115. Gott hat einen Finger und der ist lebendig. Und mit dem Finger kann er was zeigen. Ja, er kann den Finger bewegen und da kommen Stechmücken hervor. Das haben die erkannt. Der Jannes und Jambres vielleicht. Und dann steht in Psalm 115 die ersten 8 Verse zum Beispiel sozusagen eine Aufzählung oder 7 Verse von den Körperteilen, die Gott auch hat und Götzen und Gott ist lebendig. Hier steht zwar nicht der Finger, aber Hände steht da. Vers 7, sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht, kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Gott kann das. Und was kommt als Quintessenz raus? Und das möchte ich gerne nochmal mitgeben. Das ist so eine dreimalige Wiederholung. Vers 9, Israel, vertraue auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, da wird der Kreis kleiner, das ist die Priesterschaft. Vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Da wird er noch kleiner. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Was machen, sollen Israeliten machen, wenn es Stechmücken gibt? Auf den Herrn vertrauen und denken, dass er unsere Hilfe und unser Schild ist. Ich habe ihn vorher noch gelesen, fand ich so interessant, den Montag. Psalm 112, da möchte ich gerne auch noch was rauslesen. Psalm 112, ab Vers 1 erstmal. Glückselig der Mann, der dem Herrn fürchtet. Nicht die Corona und die Stechmücken, der den Herrn fürchtet. Der große Lust hat an seinen Geboten. Und dann kommt's, Vers 7. Nicht wird er sich fürchten vor böser Kunde. Fest ist sein Herz, vertrauend auf den Herrn. Befestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht. Und das habe ich nochmal gedacht. Weißt, wisst ihr, ihr Lieben, es steht da. Vielleicht ist auch noch Theorie alles. Aber Gott möchte, dass aus der Form Leben wird. Auch wenn er redet. Und das hat mich nochmal so getroffen. Schön auch in Psalm 114 den Abschluss. Erhebe vor dem Herrn, du Erde, erbebe vor dem Herrn, du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen verwandelt in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell. So, und dann haben die, das Schöne war, wir haben in Timotheus ja auch gelesen, dass es ihnen irgendwo, was steht da? Ihr Unverstand wird allen offenbar werden, auch diesen Zauberern. In einer Plage mit den Blattern oder mit den Geschwüren, da steht, das ist so herrlich zu sehen, Kapitel 9, da stehen dann diese Zauberer, ja, die können nicht mehr stehen. Vers 11, und die Schriftgelehrten vermochten nicht vor Mose zu stehen wegen der Geschwüre, denn die Geschwüre waren an den Schriftgelehrten und an allen Ägyptern. Ihr Unverstand wurde allen offenbart. Da konnten sie es nicht mehr weitermachen. Und das finde ich schön. Gott setzt Grenzen und Gott redet und er wünscht, dass wir hören. Wir haben eben an das Licht gedacht. Die vorletzte Plage, die ist ja ganz so besonders. Genau, dann möchte ich noch was lesen aus Kapitel 10. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, sodass man die Finsternis greifen möge. Also wie so eine Wand, ja, die ist so, das ist so schwarz, dass es wie ein Gegenstand ist. Und dann steht, die kommt dann, und dann steht, dann lesen wir mal weiter. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Sie sahen einander, einer den anderen nicht, und keiner stand von seinen Plätzen auf 3 Tage lang. Das ist ein absolutes Ausgehverbot, würde ich sagen, ja. Und manche Leute leben ja jetzt schon so, dass sie nicht mehr rausgehen können, vor Angst. Aber was ist das Schöne? Hier ist wieder so ein göttliches Aber. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Wir haben uns gestern noch daran erinnert, das ist gar nicht so einfach, auch für kleine Kinder, so eine Mama wie Tabea oder Lisa oder so mit kleinen Kindern. Man möchte gerne auf den Spielplatz gehen oder was weiß ich. Geht nicht. Es ist schon Stress. Aber was schön ist, wenn wir Licht in unseren Wohnungen haben. Trotz, vielleicht kommt ein Ausgehverbot, wissen wir nicht. Aber wir sollen Licht drin haben. Nicht das, sondern Licht im Herzen. Das ist auch nicht so einfach, das wieder zu finden. Da heißt es wieder in die Stille gehen, in die wir nicht so gern geführt werden. Aber dass die Lampe da ist. Die Lampe war das Lamm. Offenbarung 21. Das ist die Lampe. Das ist unser Licht. Und es wäre doch sehr schön, wenn das Licht durch die Fensterscheiben leuchtet und wenn die Leute sehen, bei denen ist Licht, trotz Schwierigkeiten. Auch wenn wir wirklich nicht wissen, was kommt, aber wir stehen in Gottes Hand. Und mich hat das nochmal so bewegt, wenn man das so insgesamt sieht, dass Gott einen Plan hat und dass er sich zu uns bringen möchte, dass wir uns an ihn erinnern, dass er zu uns genauso redet wie zu den anderen und dass wir schon auf das Leben angewiesen sind, nicht auf die Form. Und ich möchte abschließend noch einen Vers lesen. Ich hatte letzten Sonntag ja diesen ersten, was war das noch? Den Vers erwähnt, 3,14. 1. Petrus 3,14, heiliget Gott in euren Herzen. Der Stefan hat mir gesagt, wo kommt das her? Das ist Jesaja 8, das möchte ich noch gerne lesen. Jesaja 8, Abvers 12. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt, und fürchtet nicht ihre Furcht, und erschrecket nicht davor, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Also unsere Furcht soll unser Herr sein, unser Schrecken. Und er ist auch unser Gott. Und er ist unser Vater. Und er wird uns durchbringen. Und er möchte uns nah bei sich haben und Helfer sein und Rat. In diesem Sinne wünsche ich uns Leben in unsere Gottseligkeit.